Es war im März 2018, schon eine Weile her. Da hatten wir mit Marlies ein Seminar mit dem Frank Seid. Und da hatte ich ihn gefragt, könntest du dir vorstellen, irgendwann nach Chemnitz zu kommen? 2010 war ausgebucht und 2020 hatten wir geplant, auswärts zu sein. Das hat leider nicht stattgefunden, wie ihr wisst. Aber wir sind dran geblieben und er ist jetzt da. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Das Thema habe ich schon genannt. Wir sind auch sehr gespannt darauf. Und ja, wir wollen heute Abend auch ihn etwas besser kennenlernen. Und ja, deswegen würde ich dich bitten, nach vorne zu kommen. Und genau, du kannst vielleicht hier Platz nehmen. Genau, es wird als Interviewform auch stattfinden heute Abend, dass ich Ihnen ein paar Fragen stelle. Und ja, es ist schön, dass du da bist. Genau, ich hoffe, du bist gut angekommen. Noch nicht an.
Ist es jetzt an? Ah ja, Entschuldigung. Herzlich willkommen. Guten Abend. Alle.
Genau. Ja, das Thema haben wir schon genannt, ne? Gott als Vater erfahren. Und dabei kommt das Wort Vater natürlich. Und es ist immer interessant zu wissen, woher jemand kommt, ne? Zum Ursprung. Und
Ganz genau.
deswegen wäre meine erste Frage: Wo bist du so aufgewachsen und aus welcher Gegend kommst du? Wo
Ja.
kommst du her?
Ich komme
Wahrscheinlich
aus
nicht aus
dem,
Sachsen.
nein, ich komme aus dem schönen Frankenland. Aus Bad Kissingen. Bad Kissingen darf sich die bekannteste Kurstadt Deutschlands nennen. Das ist so, das habe ich nicht erfunden. Das ist so ein schöner Kurort, 60 Kilometer nördlich von Würzburg. Das ist unsere Regierungshauptstadt von Unterfranken. Es gibt ja drei Regionen in Franken, Mittelfranken, Oberfranken und Unterfranken. Und da bin ich aufgewachsen im Landkreis Bad Kissingen. Genau.
Wie war denn deine Familie? Hattest du oder hast du Geschwister und in welchem Kontext bist du da aufgewachsen? In welchem Familienkontext?
Ja, ich bin das einzige Kind meiner Mutter. Meine Mutter hat meinen Vater geheiratet, als der verwitwet war. Er hatte zwei ziemlich kleine Kinder, als seine Frau gestorben ist. Die war da erst 28. Dann hat er meine Mutter geheiratet und aus der Ehe bin ich entstanden. Mein Vater war 10 Jahre älter als meine Mutter. Und also Jahrgang 21, das ist, der ist mit 18 Jahren, der war 1939, da war in Deutschland viel los, da hat er sich freiwillig für den Krieg gemeldet und hat da absolut traumatische Erfahrungen gemacht, sodass er seine Emotionen ziemlich weggeschlossen hat. Also ich hab ihn selten bewegt gesehen. Als sein Vater gestorben ist, hat er nicht geweint. Ich habe ihn nur einmal wirklich weinen sehen. Das war, als er einen Kriegskameraden in Österreich besucht hat, 1965, da war ich, oder 64, da war ich 5 Jahre alt, aber das Bild werde ich nie vergessen. Als er da in Bad Ischl war, als der Zug in den Bahnhof einfuhr, hat er seinen Kriegskameraden gesehen und ist da vom Zug runtergesprungen. Also ist da langsam gefahren, das war jetzt kein James Bond irgendwie Actionfilm, sondern und hat ihn umarmt und die beiden haben minutenlang geheult. Es war so, dass er diesen Kriegskameraden gefunden hat während des Krieges irgendwie auf der Toilette, als der sich gerade das Leben nehmen wollte. Also der hat irgendwie sich aufhängen wollen und er hat ihn abgeschnitten und hat ihm damit das Leben gerettet. Und das hat die beiden natürlich sehr verbunden. Aber auch diese ganzen schrecklichen Erfahrungen bei der Flugabwehr. Also die hatten so eine Kanone bedient, wo sie versucht haben, Flugzeuge abzuschießen. Ja. Und
Deine Beziehung zu ihm war, wie
die
würdest du
war
sie bezeichnen?
dadurch, dass er wenig gesprochen hat, wenn es um persönliche Dinge ging, war die jetzt nicht wirklich so tief. Ich Also der ist vor 30 Jahren schon, also nächstes Jahr werden es 30 Jahre, dass er gestorben ist. Da war ich so Anfang 30. Wir hatten irgendwann mal eine Männerfreizeit, was wir bei uns in der Gemeinde jedes Jahr mal machen. Und da haben wir einmal über dieses Thema auch nachgedacht. Gott als Vater, wir und unsere Väter, wir als Väter, wenn wir welche sind. Und da hat einer so einen Zettel entworfen, wo wir aufschreiben sollten, was wir an unserem Vater gut fanden, was vielleicht schwierige Erlebnisse waren, wie er zu uns stand und so. Und ich saß vor diesem leeren Blatt und habe wirklich einige Tränen vergossen, weil ich gedacht habe, wer war dieser Mann? Ich habe wenig über ihn gewusst. Es ist nicht so, dass ich habe schon gedacht, dass er mich geliebt hat und dass er stolz auf mich war. Aber ich glaube, er hat es selten ausgedrückt. Und deswegen, ja, morgen Abend eine sehr schöne Begegnung erzählen, aber das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil ich eine süße Erinnerung habe an ihn. Ja.
Und in Bezug auf den Glauben, wie bist du da aufgewachsen, eher christlich, mit welchen Werten oder in welcher Richtung?
Also ich bin katholisch aufgewachsen, in unserer Gegend ist man normalerweise katholisch, also in der Region, wo ich bin. Es gibt auch Gegenden in Franken, die überwiegend evangelisch sind, aber unsere Gegend ist ganz katholisch. Da gab es mal die Reformation, also die hat da auch kurz gefruchtet und dann gab es die Gegenreformation, wo die katholische Kirche wieder alles niedergetrampelt hat, was da an kleinen Pflänzchen aufging. Also das kann man nachvollziehen. Ich bin in so einem kleinen 5.000-Einwohner-Ort aufgewachsen, der im Mittelalter, im 14. Jahrhundert schon über 3.000 Einwohner hatte. Also das war ein richtiges Zentrum, ein Ort, der über 1.200 Jahre alt ist. Und da waren 70 Familien, die ausgewiesen wurden in der Gegenreformation, weil die zum Glauben gekommen waren und die wurden nicht mehr geduldet. Also die Gegenreformation hat da ganz viel kaputt gemacht und das war einfach wirklich eine schwierige Zeit. Und in der Kirche habe ich das Evangelium nie gehört. Ich würd gern dazu vielleicht ausführlicher was sagen. Jetzt passt es?
Oder jetzt schon sagen.
Ja, da würde ich gern ein paar. Also die Stelle würde ich ein bisschen ausführlicher machen, das hatten wir so ausgemacht. Ich habe die Uhr im Blick. Vielleicht kann man mal mit dem ersten Bild beginnen. Das können wir theoretisch auch, das kann ja ich machen. Genau, ich will einfach kurz ein Bild aus unbeschwerten Tagen zeigen. Das ist wahrscheinlich 10 Jahre alt. Da seht ihr mich mit meiner Frau Bärbel. Und ganz rechts im Bild ist der Jonathan, der Größte da. Das ist der zweite Sohn mit seiner Frau Sarah. Nebendran ist der David mit seiner Frau Jacqueline. David ist unser Sohn und links ist unsere Tochter Linda mit ihrem Mann Christian. Ja, wie gesagt, etwa 10 Jahre alt dieses Bild. Die Kinder sind zwischen 13 und 8 Jahren verheiratet. Ich habe 7 Enkelkinder, aber das habe ich irgendwie will ich euch ersparen, Bilder jetzt zu zeigen von meinen Enkelkindern. Das Jüngste ist knapp 4 Wochen alt, habe ich heute noch kurz gesehen bei meiner Tochter, als ich bei ihr vorbeigefahren bin. Und ich bin aufgewachsen in der katholischen Kirche und habe mich immer gewundert oder mich gefragt, worum es beim Glauben überhaupt geht. Und irgendwann hat mir mal jemand einen Tipp gegeben, hat gesagt, lest doch mal die Bibel. Dann habe ich mir eine Bibel besorgt und habe tatsächlich das Matthäus-Evangelium angefangen zu lesen. Ich habe gedacht, ich fange im Neuen Testament an. Und da kam ich zu dieser Frage. Wo Jesus gefragt wird, Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Und genau so eine Frage habe ich mir oft gestellt gehabt, das wusste ich noch. Also so mit 13, 14 habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht über das Christentum. Und deswegen fand ich diese Frage ziemlich genial und habe gedacht, was wird er dazu sagen? Und ihr wisst, was er dazu sagte. Jetzt, okay. Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und als ich diesen Vers gelesen habe, ich kann mich da noch wirklich gut erinnern, ich bin jetzt schon über 60, aber ich weiß es noch genau, da habe ich gedacht, okay, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben, darunter konnte ich mir was vorstellen. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, was es bedeutet, Gott zu lieben. Ich habe gedacht, wie kann ich denn Gott lieben? Ich kenne den doch eigentlich gar nicht. Man kann doch nur jemanden lieben, zu dem man eine Beziehung hat. Und Gott war für mich einfach ein ganz ferner Gott, auch streng, der eigentlich mehr nur darauf wartet, mich zu bestrafen. Und um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, bin ich noch mit 17 Jahren in die Kirche gegangen, jeden Sonntag. Die meisten meiner Freunde haben mich für verrückt erklärt, weil der Ablauf ist immer derselbe, ist total vorhersehbar. Und es hat mich eigentlich auch total gestört, aber ich habe gedacht, vielleicht kriege ich in der Predigt irgendwann mal was mit, wo ich lernen kann, wie man Gott lieben kann. Und eines Tages hat der Pfarrer tatsächlich eine Predigt gehalten zu der Frage, hat gesagt, wie kann man Gott lieben? Und habe ich gedacht, jetzt kommt's endlich. Und dann sagt er, indem er den Nächsten liebt. Und jetzt, nachdem ich mich über 40 Jahre mit der Bibel beschäftigt habe, muss ich sagen, die Antwort ist nicht ganz falsch, aber die Antwort ist durchaus auch nicht ganz richtig. Also man kann ja auch Gott lieben, wenn es keinen Menschen sonst auf der Erde gibt. Und ich habe irgendwie mich an der Stelle richtig geärgert und habe gedacht, okay, diese Pfarrer, die haben sich das Ganze mit Gott nur ausgedacht, und um einfach Nächstenliebe einfacher predigen zu können. Und dann habe ich mich irgendwie betrogen gefühlt. Und ich habe 4 Wochen später ungefähr, habe ich meinen Glauben, meinen kindlichen Glauben an Gott über Bord geworfen. Dann war es, kann ich das auch noch erzählen? Also meine Suche nach Gott, oder hast du da...
Genau, du warst dann sehr enttäuscht, ne?
Und ich war sehr enttäuscht, ganz genau. Und war einfach, ich habe vorher als Kind oder als Teenager habe ich gedacht, warum bin ich da? Ich bin da, weil es Gott gibt. Jetzt war Gott plötzlich weg aus meinem Leben. Und ich habe gedacht, warum bin ich da? Und diese Frage hat mich unglaublich beschäftigt. Also ich habe eine totale innere Leere in meinem Herzen verspürt und habe total darunter gelitten, dass ich nicht wusste, warum ich lebe. Und das ist ein Bild aus dieser Zeit, da war ich vielleicht 17 Jahre alt. Und wenn ihr die Augen euch mal anschaut, dann ich finde, die sehen richtig leer aus. Und es war so, wie wenn man durch die Augen direkt ins Herz schauen könnte. Also das war einfach ganz schlimm. Ich habe dann angefangen, Leute zu fragen, warum lebst du? Und habe alle möglichen Antworten gekriegt, die ich überhaupt nicht gut fand. Also solche Antworten wie, ach, mach dir darüber keine Gedanken, da gibt's eh keine Antwort drauf. Genieß einfach dein Leben und denk nicht so viel nach. Am Ende endest du in der Klapsmühle. Aber ich habe gedacht, das war nicht befriedigend. Dann habe ich mich mit östlichen Religionen beschäftigt, besonders mit dem Buddhismus, und habe bei Meditationen mitgemacht und so, und habe gedacht, ich muss da irgendwie Antworten finden, habe keine gefunden. Dann habe ich nach dem Abitur bin ich auf die Idee gekommen, das Verhältnis zu meinen Eltern war so schlecht zu dem Zeitpunkt, dass wir uns praktisch permanent gestritten haben. Und dann habe ich gedacht, ich muss hier raus. Und meine Mutter wollte unbedingt, dass ich studiere. Und dann habe ich gesagt, okay, was ich nicht machen werde, ist studieren. Wenn meine Mutter das will, dann mache ich ganz bestimmt das Gegenteil von dem, was sie will. Weil sie mich so viel ärgert, muss ich sie auch ärgern. Aber dann habe ich so ein Ferienjob nach dem Abitur, um ein bisschen Geld zu verdienen, in so einer Fabrik gemacht. Und ich habe gedacht, du könntest ja pro forma studieren, du würdest BAföG kriegen, du wärst weg von daheim. Bin nach Würzburg gezogen, habe mich dort eingeschrieben für Germanistik und Philosophie und habe das eine Zeit lang studiert, eine kurze Zeit lang nur. Mein Hauptgedanke war, Antworten auf meine drängenden Fragen des Lebens zu finden. Warum lebe ich? Ich habe gedacht, die Philosophen, die haben sich darüber Gedanken gemacht, die werden schon was wissen. Und ich habe auch ein paar Mal gedacht, das ist jetzt die Antwort, aber ich habe gemerkt, es waren keine Antworten, mit denen ich wirklich leben konnte. Was habe ich dann gemacht? Das habe ich schon am Ende der Schulzeit gemacht. Ich habe gedacht, okay, Rauschgift ist eine total gute Sache, also Drogen, da kann man transzendente Erfahrungen machen, das will ich unbedingt, vielleicht kriege ich da eine Antwort auf meine Fragen. Ich habe dann vor meiner Bekehrung etwa 2,5 Jahre lang Haschisch und Marihuana geraucht, auch mal LSD genommen und habe mit könnt ihr bitte das nächste Bild machen? Habe mit ein paar Leuten zusammen gewohnt, insgesamt mit 5 anderen Leuten. Erkennt ihr mich auf dem Bild? So einfach eigentlich, ne? Also wenn ihr auf die Frisur mal achtet. Jeder weiß es, keiner will es sagen. Genau, ich bin der Zweite von links. Das war so 4 Wochen vor meiner Bekehrung. Mit diesen Leuten habe ich zusammen gewohnt und wir haben jeden Tag viel Haschisch geraucht. Das war so was Wesentliches, was wir gemacht haben. Einer hatte so einen Naturkostladen, einen der ersten in Deutschland, einen der ersten 10. Das ist echt eine historische Sache gewesen. Ja, ich habe auch, also, und ich habe da einfach nur Abhängigkeit gefunden bei den Drogen und keine Antworten. Musik war für mich, Entschuldigung, du wolltest was fragen. Ich habe in einer Rockband auch noch gespielt, das will ich euch kurz zeigen. Da bin ich ganz rechts, zur Abwechslung. Deine Frage.
Das war dann, wo und wie hast du denn die Antwort gefunden?
Wie ich die Antwort gefunden habe, das kann ich dir sagen. Ich habe immer wieder, hat Gott es so gemacht, dass ich Christen getroffen habe, dass ich Christen begegnet bin, zum Beispiel, als ich per Anhalter gefahren bin, was ich oft gemacht habe, weil ich hatte kein Auto und bin einfach da viel per Anhalter gefahren. Und immer wieder bin ich von Christen mitgenommen worden und die haben mir immer wieder ein Gespräch aufgehängt über den Glauben. Und ich war ja damit so fertig, dass ich sehr aggressiv geredet habe, wenn mir jemand von Jesus erzählt hat. Und es ist einfach immer wieder passiert. Irgendwann ist was passiert, was mich echt ins Nachdenken gebracht hat. Eine gute Freundin, die mit mir zusammen Abitur gemacht hat, und sie war echt richtig schlaue, die hat mit 1,0 Abitur gemacht, die hat nach dem Abitur eine FSJ gemacht in Nordirland und hat dort, also sie war katholisch und hat dort Christen kennengelernt und ist dort zum Glauben gekommen. Und wir haben uns Briefe geschrieben. Briefe für die Jüngeren unter euch sind so Blätter, auf die man was schreibt, in so einen Briefumschlag tut und per Post. Und wenn man nach Nordirland einen Brief schickt, also damals, dann hat es 14 Tage gedauert, bis er dort ankam. Also die Antwort, also wenn die ganz zügig war, hast du 4 Wochen, nachdem du den geschrieben hast, die Antwort gekriegt. Und wir haben das ein paar Mal hin und her gemacht. Und es hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Dann habe ich meinen Daumen raus und bin nach Nordirland getrampt und habe mit ihr geredet, mit der Doris. Und sie hat dann in einem Gespräch, als sie schon wieder in Deutschland war, 2 Aussagen zitiert von Jesus, die mich maximal aufgeregt haben. Nee, die erste Aussage hat mich maximal aufgeregt. Jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Sklave, hat sie gesagt. Dass das Jesus sagt. Ich habe mich total frei gefühlt und ich habe sie praktisch damit, ich habe gesagt, ich bin frei, ich mache alles, was ich will und du ordnest dich so einem Buch unter, was ich total doof finde, so einem ganz alten Buch. Also die Bibel war gemeint und sie hat gesagt, nee, Wolfgang, du bist nicht frei. Weil Jesus sagt, wer die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und sie hat auch gesagt, dass Jesus weiter sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Und die erste Stelle hat mich echt geärgert, aber sie hat mir ein kleines Johannesevangelium mitgegeben. Das fand ich echt interessant und ich habe gedacht, es würde nicht schaden, das mal zu lesen, weil ich war zu 99% überzeugt, dass das Christentum absoluter Käse ist und völlig irrelevant. Aber ich habe gedacht, zu 100% weiß ich es nicht. Deswegen muss ich das auschecken, weil es steht so viel auf dem Spiel. Es war mir deutlich, wenn sie recht hat, bin ich echt verloren, also richtig verloren. Und dann habe ich gedacht, ich lese da mal drin, habe das 4 Wochen lang jeden Abend versucht. Du hast es im Interview gehört.
Hat nicht geklappt.
Es hat nicht geklappt. Jeden Abend habe ich mir vorgenommen, nicht mitzurauchen, weil wenn du stoned bist, dann hast du keine Lust aufs Johannesevangelium. Also bei mir war das jedenfalls so. Und dann habe ich mir jeden Abend vorgenommen, einfach mal nicht mitzurauchen. Und jeden Abend habe ich genau das Gegenteil gemacht. Und ich habe gedacht, okay, irgendwas stimmt mit dir nicht. Du machst was, was du gar nicht tun willst. Und wisst ihr, was das jetzt im Nachhinein das Gute war? Mir ist immer dieser Vers eingefallen. Wer Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht ist da echt was dran. Vielleicht stimmt ja das andere auch. Und dann habe ich sehr zügig einen anderen Christen getroffen, der mir meine ganzen Fragen beantwortet hat, noch einen Flyer mitgegeben hat. Und da in diesem Flyer habe ich diesen Vers gelesen, den ihr alle gut kennt. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich habe mich, das war nachts um zwei in der Diskothek, habe ich das gelesen. Ich habe mich zurückgelehnt auf meinem Stuhl und habe gedacht, jetzt bin ich angekommen.
Ich war zu Hause.
Ich war zu Hause, ganz ehrlich. Das war genau das Gefühl, irgendwie wie nach einer langen Reise endlich angekommen zu sein.
Hattest du auch ein bisschen das Gefühl, wie der verlorene Sohn zu sein,
absolut,
dann nach Hause zurückkommt und in den Armen des Vaters in
Empfang
genommen wird?
Ja, absolut. Also erstens mal zu Gott, zu dem ich als Kind wirklich, mit dem ich als Kind viel geredet habe, in meinen eigenen Worten übrigens. Also ich habe mich an diese vorformulierten Gebete, die fand ich noch nie gut. Aber ich bin auch wieder zu meinen Eltern zurück und habe mich bei meinen Eltern entschuldigt. Und sie haben mich aufgenommen, haben sich total gefreut, bis ich dann nach ein paar Monaten aus der Kirche ausgetreten bin. Und dann war die Freude dahin. Weil wenn du in so einem kleinen Ort, wo jeder jeden kennt, aus der katholischen Kirche austrittst, also vor 40 Jahren, dann war das irgendwie so ziemlich die größte Schande, die du deinen Eltern antun konntest. Meine Mutter erinnert sich jetzt noch dran. Meine Mutter ist 89, ist vor 20 Jahren oder so zum Glauben gekommen. Und sie sagt, meine Eltern haben sich nichts mehr getraut, auf die Straße zu gehen, weil sie einfach total beschämt wurden von den anderen Leuten. So, ihr seid doch die, die den Sohn haben, der in der Sekte ist. Und es war wirklich ganz übel. Es war ganz übel. Aber Gott hat mein Leben total verändert. Also ich habe von dem Tag an, wo ich mich bekehrt habe, das war der 21. Oktober 1979, habe ich aufgehört, Drogen zu nehmen. Und es war überhaupt nicht schwer. Vorher habe ich es ein Jahr lang mal versucht, mal zwei Tage zu pausieren. Ist mir nicht gelungen. Und dann war es einfach weg. Und ich habe Gott, also vier Wochen lang bestimmt, jeden Abend auf den Knien dafür gedankt, dass ich nicht mehr kiffen muss. Also wisst ihr, ich habe gedacht, oh, jetzt blöd, jetzt bist du Christ, jetzt darfst du nichts mehr. Sondern ich habe gesagt, danke, dass ich das nicht mehr machen muss, was mir eigentlich schadet. Ja, also das war eine richtige Befreiung. Und mein Leben hat sich wirklich, ist komplett auf den Kopf gestellt worden von Jesus.
Ich würde gerne an dieser Stelle eine kleine Unterbrechung machen.
Ja, bitte.
Und dass wir nochmal ein Lied zusammen hören und singen, ein Leben gegeben, ein Leben für Gott. Ja, an dieser Stelle hast du auch dein Leben gegeben für den Herrn.
Und schön.
In dem nächsten Abschnitt geht es auch um dein Leben mit deinem himmlischen Vater.
Ja.
Und deswegen werden wir noch jetzt das Lied hören. Das sind 360, ein Leben gegeben, ein Leben für Gott.
Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Erweise du mir deinen Weg. Zeig mir die Welt mit deinen Augen. Lass mich erkennen, was dir wichtig ist. Für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben. Für das, was wirklich zählt, dein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein, ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein.
Ja, und irgendwann hast du die Bärbel kennengelernt.
Ganz genau.
Warst du da schon bekehrt?
Ja, wir haben uns in der Gemeinde kennengelernt. Sie hatte von mir vorher gehört, dass ich so ein ganz Schlimmer bin. Irgendwie, einige Leute hatten sie getroffen, also hatten ja mich getroffen. Und wir haben viel gebetet damals. Es war so eine Jugendgruppe in der Gemeinde in Bad Neustadt. An der Saale war das. Und ja, die haben halt erzählt, dass sie da jemanden getroffen haben, und jemand hat gesagt, oh, den habe ich auch schon getroffen, das ist furchtbar, mit dem zu reden, der macht einen total nieder und so. Und als ich dann in die Gemeinde kam, hat sie mich, hat sie sich gleich in mich verliebt. Also, das hat sie erzählt, ich gebe das nur wieder. Und fand irgendwie, dass das Evangelium einfach da einen Sieg davongetragen hat. Und das hat sie einfach total gefreut. Und meine Art hat ihr irgendwie gut gefallen. Ja, es gibt's. Und dann, ja, aber wir sind dann nicht gleich irgendwie zusammengekommen. Das hat eine ziemliche Zeit gedauert. Weil, soll ich das kurz erzählen, wie das war so, also bis zur Hochzeit hin. Wir haben gemerkt, dass wir total gut zusammenpassen. Wir waren in mehreren Jugendkreisen oder in mehreren Hauskreisen oder so Jugendkreisen unter der Woche zusammen. Und bei der Bibelstunde waren wir zusammen und so. Und ich habe sie immer abgeholt, weil sie kein Auto hatte. Und da habe ich noch andere Leute abgeholt. Und wir haben uns einfach total gut ergänzt. Und waren in so einem kleinen Jugendkreis, der das Ziel hatte, mal eine Gemeinde zu werden. Das habe ich damals überhaupt nicht verstanden, was das bedeutet. Aber es ist tatsächlich so geworden. 5 Jahre später ist aus diesem kleinen Jugendkreis tatsächlich eine Gemeinde geworden, die jetzt 140 Leute hat. Und sie wollte ihre Gefühle mir gegenüber total in Schach halten. Und mir ist aufgefallen, dass sie mich irgendwie schäbiger behandelt oder dass sie mich schäbig behandelt, die anderen total freundlich. Also das konnte so sein, sie hat einen Kuchen gebacken für die Jugendstunde und dann hat sie so Kuchen ausgeteilt, nachdem der offizielle Teil zu Ende war. Bitte schön, Rolf, bitte schön, Siglinde, da. Das war ich irgendwie. Bitte schön, Nobby. Und ich habe irgendwie gedacht, was hat sie gegen mich? Was hat sie? Dann habe ich mal in der Bibel gelesen, man soll nicht lieben mit Worten, sondern in Tat und Wahrheit. Dann habe ich gedacht, als ich sie mal abgeholt habe, ich bringe ihr mal ein paar Blumen mit, die habe ich hinterm Haus gepflückt, so wilde Tulpen irgendwie. Hat sie auch irgendwie ziemlich regungslos und emotionslos angenommen. Später hat sie mir erzählt, die standen 6 Wochen in der Vase und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie die da ausgesehen haben. Aber das ist mir einfach aufgefallen, dass er mich komisch behandelt. Und ich habe dann mal unseren Jugendleiter gefragt, sag mal, hast du eine Ahnung, warum die Bärbel irgendwie so komisch ist zu mir? Er sagte, das kann ich dir sagen, die sind dich verliebt. Und ich sage, okay. Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und so und habe gebetet. Ja, und dann hat Gott mir das aufs Herz gelegt, sie zu fragen, ob sie sich vorstellen könnte, mit mir befreundet zu sein in Richtung Ehe und so. Und natürlich hat sie ja gesagt. Ja. Und das habe ich irgendwie also wirklich gemacht, weil ich dachte, dass Gott es will. Da waren jetzt gar nicht viele Emotionen im Spiel. Und ich glaube, dass es total gut war für mich, weil ich habe vorher 2 Handvoll Freundinnen irgendwie gehabt, bevor ich zum Glauben kam. Und das fing halt immer an mit großen Emotionen und ist dann immer geendet in viel Herzschmerz. Und da war es einfach andersrum. Und es war echt eine gute Entscheidung.
Ihr habt dann geheiratet?
Ja, 1982.
Und habt drei Kinder gehabt?
Drei Kinder.
Wie war denn das Vatersein denn für dich?
Das Vatersein war schön, aber auch schwierig. Also ich bin wirklich gern Vater gewesen, aber ich war so ein bisschen zerteilt irgendwie in meiner Zeitaufteilung. Es war so, dass ich habe diesen kleinen Jugendkreis, nachdem ich ein halbes Jahr gläubig war, habe ich die Leitung übertragen bekommen, weil ich wirklich ganz viel in der Bibel gelesen hatte damals. Und ja, also jemand hat mich da eingeführt und dann habe ich das gemacht und dann ist eben 5 Jahre später diese kleine Gemeinde entstanden mit 15 jungen Leuten und ich wurde als Ältester eingesetzt. Das war 1985 und seit 1985 bin ich dort als Ältester. Und wenn eine Gemeinde so klein ist, dann, ich war der alte Hase, ich war damals 26, 5 Jahre gläubig und die Leute gucken alle zu dir auf und ja, also irgendwann waren wir zu dritt. Drei Älteste, was wirklich gut war. Aber das hat, also ganz viele Leute wollten einfach irgendwas von mir und ich habe da leider die Familie auch manchmal ein bisschen vernachlässigt.
Es hat ja sehr viel Zeit genommen.
Es hat einfach viel Zeit gekostet, ja, und besonders meine Frau auch vernachlässigt.
Das war so eine relativ lange Zeit und oft sprichst du dann, dass ihr in eurer Ehe auch einen zweiten Frühling hattet.
Ja.
Also wie war es vorher und wie war es danach? Was ist denn passiert?
Okay, das ist eine interessante Frage. Ja, also übrigens, meine Geschichte könnt ihr nachlesen. Es ist der unvermeidliche Werbespot auf diesem Büchertisch. Das heißt, ich wollte einfach glücklich sein. Und die Geschichte, die ich jetzt erzähle, unsere Ehegeschichte, also in Kurzform, die könnt ihr nachlesen in dem kleinen Ehebuch, ehe ihr euch trennt. Ihr habt es schon gelesen? Okay. Da ist es die erste Geschichte. Wir haben ja da unter Pseudonymen geschrieben. Also ich heiße da Burkhard und meine Frau Franziska. Die erste Geschichte in dem Buch ist unsere Ehegeschichte. Es war so, dass wir waren wirklich das Traumpaar in dem Jahr, wo wir da geheiratet haben. Alle haben sich total gefreut und haben gesagt, wir haben das schon vor einem halben Jahr gedacht, dass ihr total gut zusammenpasst und haben das gefeiert. Und wir haben 2 Jahre gehabt, also ein Jahr Freundschaft, ein Jahr Verlobungszeit, die einfach nur schön war, wo es einfach richtig harmonisch war. Und ich gemerkt habe, meine Frau, die bewundert mich, die schätzt mich, die liebt mich und ich sie auch. Und es war alles großartig. Und kaum waren wir verheiratet, fingen die Probleme an. Also wirklich, das hat kein halbes Jahr gedauert. Um ehrlich zu sein, nach einem halben Jahr wäre ich am liebsten auf und davon, weil, und das ist sowas Wichtiges, das würde ich euch einfach gern ganz offen sagen, ich habe meine Prägung mitgebracht und meine Frau hat ihre Prägung mitgebracht und das ist so entscheidend und oft versteht man das als junger Mensch irgendwie nicht. Meine Mutter hatte mir vermittelt, du könntest eigentlich immer besser sein. Also du bist nicht gut genug, eine 2 ist schlecht, wenn ich eine 1 hatte. Also das war so ein traumatisches Erlebnis, muss ich echt sagen. Ne? Also das ging um eine Note, meine Mutter war sehr leistungsorientiert, war sehr entrüstet über eine 2 in Englisch, weil das mein Lieblingsfach war und auch mein bestes Fach irgendwie. Und dann beim nächsten Mal habe ich eine 1 gehabt und habe gedacht, diesmal wird sie sich freuen. Und dann habe ich ihr die 1 stolz präsentiert. Und dann hat sie gesagt, ich hab's gewusst, dass du das besser kannst. Warum war das letzte Mal nur eine 2? Und da ist echt was bei mir zusammen, also da ist irgendwas zerbrochen, muss ich wirklich sagen. Und ich habe gedacht, okay, ich bring's nicht, ich bin nicht gut genug. Und genau in diese Wunde, nenne ich das jetzt mal, hat meine Frau völlig unabsichtlich, unwillentlich, aber doch einfach Salz gestreut, weil sie nach ein paar Monaten gesagt hat, also unser Leben habe ich mir echt anders vorgestellt. Ich war einfach sehr involviert in die Gemeinde und sie hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen und hat dann gesagt, also sie war in einer sehr liebevollen Familie, ist ja aufgewachsen mit 4 Geschwistern und sehr liebevollen Eltern. Und sie hat gedacht, dass alles das, was ihre Familie ihr gegeben hat, gebe ich ihr jetzt. Also diese Erwartungen hatte sie und ich habe diese Erwartung nicht erfüllt und sie hat mich das dann wissen lassen. Nicht immer explizit, aber so unterschwellig war das klar und ich habe mich einfach als Versager gefühlt und nach einem halben Jahr habe ich gedacht, ich will hier raus. Wir haben uns dann irgendwann damit arrangiert, aber es folgten 20 Jahre, in denen wir extrem gut zusammengearbeitet haben und zusammen funktioniert haben. Also das war wie ein Uhrwerk. Wir haben Gemeindearbeit von ganzem Herzen gemacht. Unser Traufvers war, dient dem Herrn mit Freuden. Und das haben wir wirklich gemacht. Wir haben jedes Jahr Menschen zum Herrn geführt. Wir haben also ein ganz großes Herz für evangelistische Hauskreise und haben die ziemlich von Anfang an unsere Ehe gemacht und haben wirklich eine ganze Reihe von Leuten zum Glauben kommen sehen, haben uns um die gekümmert, haben Leute seelsorgerlich beraten. Und wenn wir über andere Leute geredet haben, waren wir uns hochgradig einig, auch in Bezug auf unsere Kinder. Aber wenn wir über uns geredet haben, das war schwierig. Das war wirklich schwierig. Ich sage immer, wir hatten uns verloren. Wir hatten uns auf der tieferen Ebene echt verloren. Und das war schon wirklich nach einem viertelhalben Jahr so. Und es ging dann so 20 Jahre hin. Wir hatten auch zwischendurch mal ein, zwei bessere Jahre. Wir waren mal in Kalifornien für ein knappes Jahr, wo wir so ein christliches Trainingsprogramm besucht haben bei William McDonald und Gene Gibson und noch zwei anderen Lehrern, ganz kleine Gruppe von Schülern, 7 Schüler nur aus 5 verschiedenen Ländern. Das war sehr interessant. Und hatten wir wirklich ein richtig gutes Jahr, sehr innig irgendwie. Und als wir heimkamen, haben wir uns wieder voll in die Gemeindearbeit gestürzt und es war schnell wieder anders. Ja, also die Kinder haben uns als glückliches Ehepaar empfunden. Also die sind jetzt zwischen 29 und 34 Jahre. Also die sind erwachsen, und wir haben das ihnen natürlich erzählt alles. Und die haben gesagt, das haben sie nicht gemerkt, sag ich mal. Und wir haben ihnen nichts vorgespielt. Wir sind sehr respektvoll miteinander umgegangen und freundlich. Also wir haben uns auch kaum gestritten, aber wir hatten uns einfach verloren. Und deine Frage war, wie hat sich das verändert?
Genau, was war der Wendepunkt?
Der Wendepunkt, das erzähle ich sehr gern. Wäre schön, wenn das jetzt meine Frau erzählen würde, aber die ist schon beim Herrn Jesus, deswegen kann sie das nicht erzählen, deswegen muss ich es erzählen. Wir haben das so oft in Eheseminaren erzählt, dass ich die Geschichte gut kenne. Sie sagt, eines Morgens ist sie aufgewacht. Man muss dazu sagen, mir käme so ein Gedanke nie morgens, weil ich einfach ein Abendmensch bin, Nachtmensch. Und sie war so ein Morgenmensch. Sie ist morgens aufgewacht und hat gesagt, ich muss der Tatsache ins Auge sehen, dass bei uns was nicht stimmt. Ich verdränge das immer, ich rede es immer schön. Der Wolfgang liebt mich nicht. Und es war so. Also auf der tieferen Ebene war das genau so. Ich habe mir eigentlich eine andere Frau gewünscht. Eine Frau, die mich schätzt, die mich bewundert, die mich um dessen liebt, wer ich bin. Und ich habe mich von ihr einfach dieses Gefühl nicht zu genügen. Das war so stark, dass es mich innerlich von ihr einfach weggetrieben hat. Und das sage ich nicht, um ihr die Schuld damit zu geben. Also versteht ihr, das dürft ihr nicht so verstehen, wenn es jemand denkt. Sie sagte dann, sie ist dann ins Gebet gegangen und hat gesagt, Herr Jesus, wie ist es denn bei dir? Bis jetzt habe ich immer gedacht, du hast mich lieb, aber vielleicht habe ich mir das auch nur eingeredet. Könntest du mir bitte ganz persönlich zeigen, wie du zu mir stehst? Dieses Gebet hat sie gesprochen und dann hat sie ein paar Tage später einen Bibelvers gelesen aus der Offenbarung, den ich jetzt nicht in die Richtung interpretieren würde, aber Gott hat mit diesem Vers ganz tief zu ihrem Herzen geredet und es hat sie total verändert. Diese Aussage, dass Gott sie kennt, weiß, was sie leistet und dass er irgendwie für sie ist und dass er eine offene Tür hat für sie. Na, also aus den Sendschreiben. Aber es war einfach persönliches Reden Gottes zu ihrem Herzen und sie war überwältigt von diesem Reden Gottes und das hat ihre Gottesbeziehung total verändert und es hat ihre Beziehung zu mir total verändert. Obwohl ich mich nicht verändert hatte, hat sie mich mit anderen Augen gesehen hat plötzlich auch das Gute gesehen, was ich immer gemacht habe oder so, was es sonst als selbstverständlich genommen hat. Also so hat sie das halt erzählt und sagt, also hat mir später, das hat sie mir nicht gesagt, sie hat nicht gesagt, ich habe so ein tolles Erlebnis gehabt mit Gott, sondern sie hat anders gelebt. Sie ist mir mit Liebe und mit Respekt begegnet, hat mir Freiheiten gelassen und ich habe nicht mehr den Eindruck gehabt, dass sie nach mir so greift und Leben von mir will. Und das habe ich, ich habe eine Weile gebraucht, weil ich ein Mann bin, das zu verstehen. Ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, bis das wirklich tief reingegangen ist. Und nach einem Jahr war es so, dass Gott mich mit seiner Liebe auch total überwältigt hat, indem er ein ganz großes Problem für mich gelöst hat, wo ich mir gar keine Lösung vorstellen konnte. Und das hat mich ganz neu zu Gott hingezogen und ich habe Gott auf eine ganz neue Weise kennengelernt. Und ich konnte dann das auch verstehen, was Bärbel immer gesagt hat. Sie hat gesagt, sie war so satt von der Liebe Gottes, dass sie nicht mehr auf meine Liebe angewiesen war. Und ich glaube, dass es richtig schön ist, wenn man sowas sagen kann. Also wir haben die letzten 6, 7 Jahre viele Eheseminare gemacht, weil wir einfach von unserer negativen und auch positiven Erfahrung mit Ehe gern anderen weitergegeben haben. Und das war irgendwie so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir unser Leben unser Leben einfach beziehen von Gott und dann was haben, um dem anderen zu geben und nicht was vom anderen zu fordern. Und das hat unsere Ehe total auf den Kopf gestellt, also wirklich total. Und wir haben etwa 15 grandiose Jahre zusammen gehabt, bis sie im Dezember 19 dann heimgegangen ist, ganz, ganz plötzlich, völlig aus heiterem Himmel.
Kommen wir noch dazu.
Ja.
Du hattest ein, also, oder ihr habt ein großes, ihr hattet ein großes Anliegen für Ehearbeit.
Ganz, ne? Genau.
Also du hast ein großes Anliegen für Ehearbeit.
Ja.
Ist dieses Anliegen gekommen nach diesem Wendepunkt?
Ja, klar. Ja. Also vorher war, also ja. ich habe viele Trauungen gehalten und Traupredigten gehalten. Und wenn, also in der Zeit, wo es uns nicht so gut ging, wenn jemand kam und hat gesagt, Wolfgang, wir wollen heiraten, wir hätten gern, dass du die Traupredigt hältst, habe ich gedacht, oh nein, wieder jemand, der sich ins Unglück stürzt. Ich hätte es am liebsten nicht gemacht, aber das konnte ich nicht sagen. Ich war Ältester und ja, also versteht ihr, so war ich drauf. Und danach war es einfach total anders. Und wir haben einfach gemerkt, dass Gott uns immer wieder Leute in den Weg schickt, also Ehepaare, die zu uns kommen, denen wir auch helfen können. Irgendwann haben wir gemerkt, dass wir an manchen Stellen einfach an unsere Grenzen kommen. Und wir haben gedacht, wir würden gerne unsere Grenzen ein bisschen erweitern und haben so eine Fortbildung gemacht als Paarberater. Das war 2013, 14. Und danach haben wir einfach, und irgendwann haben uns Leute gebeten, unsere Geschichte zu erzählen, die sie kannten. Das war, glaube ich, 2011. Und da hat meine Frau das erste Mal ein Mikrofon in der Hand gehabt, sage ich mal, was überhaupt nicht ihr Ding war. Was sie hat mir immer gesagt, weil ihr das Anliegen so wichtig ist, springt sie da über ihren Schatten. Und wir haben dann irgendwann angefangen, Ehestatter-Seminare zu machen, dann auch Eheseminare in Gemeinden und das, was ihr besucht habt, in Oelsnitz, Ehepaare begleiten, also wie man Ehepaare begleiten kann. Und es hat uns ganz viel Freude gemacht. Und wir haben da einfach, dadurch haben wir auch unsere eigene Ehe, das war für unsere eigene Ehe einfach ständig wie ein Dünger irgendwie, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigt haben. Und wir haben das mit ganzem Herzen gemacht und mit großer Leidenschaft.
Ja, als wir viel miteinander geschrieben haben für die Vorbereitung des Gemeindewochenende, habe ich eine E-Mail herausgefunden am 14. Februar 2019. Mhm. Als ich dich wegen des Termins für das Gemeindewochenende fragte, hast du mir wirklich geschrieben oder wortwörtlich geschrieben, ich habe mir diesen Termin notiert und wir kommen gerne, so Gott will und wir leben. Mhm. Wir sind auch, uns als Gemeinde hatten wir am letzten Sonntag Thomas Riedel, der da war und hat uns auch auf diesen Vers aufmerksam gemacht aus Jakobus 4, Vers 15. Und Ende des Jahres 2019 ist Bärbel plötzlich heimgerufen worden. Mhm. Und das hat mich so bewegt, dass ich jetzt auch jedes Mal, wenn ich diese Redewendung immer höre, dass ich daran denken muss. Mhm. Wir hätten uns auch gewünscht, dass natürlich das Babel auch kommt. Mhm. Gott hat es anders gewollt. Mhm. Willst du ein bisschen was dazu sagen?
Klar. Wir waren im August 2019 mal im Allgäu zum Fahrradfahren, eine Woche. Und wir hatten beide so ein E-Bike und sie sind auf ebener Strecke gefahren. Und plötzlich hat Bärbel so eine Art Herzattacke gehabt, sie vom Fahrrad runtergesprungen ist. Also auf ebener Strecke war nichts Anstrengendes. Und ich habe gedacht, jetzt stirbt sie. Sie hat sich in so eine Wiese gelegt und hat eine Dreiviertelstunde vielleicht gedauert, bis es ihr wieder besser ging, dass er auch wieder weiterfahren konnte. Ich habe natürlich gefragt, soll ich einen Notarzt rufen? Sagt, nein, auf keinen Fall, das vergeht schon wieder und so. Und dann habe ich gesagt, Schatz, wenn wir daheim sind, musst du unbedingt mal dein Herz untersuchen lassen. Die hat gesagt, so ein Quatsch, ich habe doch nichts am Herz. Das ist einfach dieser Dauerdruck, den ich habe. Und dieser Dauerdruck war, dass also zu dem Zeitpunkt seit knapp 3 Jahren ihre Mutter dement wurde oder dement war. Und wir wohnen nebeneinander, also im Haus, und uns sie in also Bärbels 2 Geschwister wohnten auch noch in dem, also wir haben in einem Haus gewohnt und in dem anderen, also direkt nebendran war ihr Elternhaus, wo ihre Mutter gewohnt hat, ihr Bruder mit seiner Frau und ihre Schwester, ihre Ledige. Und Bärbel hat einfach die absolute Hauptlast getragen, weil sie nicht berufstätig war für Geld, sag ich mal. Sie war viel mit mir unterwegs, aber das war jetzt nicht ihr Beruf, und die anderen 3, die waren berufstätig, ne? Also Schwägerin und Schwager und die andere Schwägerin. Und deswegen kam die Mutter einfach immer zu meiner Frau. Und wir sind dann sogar in das Haus gezogen, 1,5 Jahre vorher, also in eine Kellerwohnung in dem Haus, wo ihre Mutter gewohnt hat, haben unser Haus unseren beiden Jungs überlassen. Und die Mutter kam 10, 15 Mal am Tag, war bei jeder Mahlzeit bei uns. Und meine Frau hat total darunter gelitten, dass sie so, dass der immer weniger wird in ihrem Kopf. Und es hat sie echt fertig gemacht. Und es waren so 6, 8 Wochen vor ihrem Tod, hat sie mal ganz nachdenklich gesagt, also das sind Worte, die mir ganz tief hängen geblieben sind. Mensch, Wolfgang, du, das ist mit der Mama, das ist so eine Wahnsinnslast für uns alle, so eine Belastung für mich und auch für meine Geschwister. Und du weißt ja, dass wir es wirklich alle gern machen, weil wir haben die Mama lieb, aber das ist so eine Last. Weißt du was, du, ich habe angefangen zu beten, dass Gott es in meinem Leben mal nett zulässt, dass ich irgendwann mal so eine Last für meine Kinder werde. Oh, weißt du, 8 Wochen später ist sie beim Herrn. Und die Todesursache war Broken Heart Syndrom. Gebrochenes Herz zu Deutsch. Das gibt's tatsächlich. Dieses Syndrom beschreibt man nur bei Frauen, die einen starken emotionalen Stress haben. Man hat nämlich, also sie hat einen massiven Herzinfarkt bekommen, als ich 500 Kilometer nördlich zu Vorträgen bei einer Männerfreizeit war in der Nähe von Bremen. Und am Samstagabend. Und es war einfach nur ein Albtraum. Bin dann in der Nacht noch heimgefahren. Sie war dann im Koma gelegen. Also der massive Herzinfarkt. In der Nacht haben sie noch einen Herzkatheter gesetzt und haben festgestellt, dass das Herz organisch völlig gesund war. Und es war dann, ja, und sie hatte der Herzinfarkt war so massiv, dass sie einen Herzstillstand hatte, und den hatte sie wohl etwa 20 Minuten, bis der Notarzt kam. Weil sie eine kurze Weile alleine war, bis ihre Schwester sie gefunden hatte, war sie schon blau angelaufen. Und ich habe sie dann nur noch im Koma erlebt, und eine Woche später ist sie dann, haben wir die Maschinen abschalten lassen, weil ihr Gehirn komplett zerstört war. Also sie hätte nie mehr irgendeine Regung von sich geben können, was mit ihrer Persönlichkeit zu tun gehabt hätte. Sie könnte jetzt noch leben mit einem Luftröhrenschnitt, mit künstlicher Beatmung und künstlicher Ernährung, aber da wusste ich, dass das nicht das ist, was sie wollte. Jetzt ist sie bei Jesus, da wo sie immer hin wollte. Und da geht's ihr gut.
Hast du an Gott gezweifelt in dieser Zeit?
Ich habe mit Gott geschimpft, 3 Tage und 3 Nächte. Extrem, extrem.
Und was hat dir denn Halt gegeben? nach dieser Zeit?
Meine Tochter Linda, die hat für 2020 einen Kalender gemacht. Ich habe hier ein paar Sachen mitgebracht auf dem Stuhl da hinten. War einfach so frei, da was hinzulegen. Und dieser Kalender hieß Gott ist gut 2020. Und sie hat uns, als das erste Exemplar aus dem Druck kam, Anfang November mitgebracht. Und meine Frau hatte den schon aufgehängt im Wohnzimmer. Und ich habe den immer angeguckt. Also es war für mich echt so ein Bild. Ich will euch das daran deutlich machen. Anfang November, uns ging's gut. Wir haben eine wunderbare Ehe gehabt, tolle Kinder. Ein Enkelkind nach dem anderen ist gekommen. Gott ist gut, uns geht's gut, wunderbar. Als dann dieser Herzstillstand war und ich allein in der Wohnung saß und sie auf der Intensivstation, schaue ich diesen Kalender an und denke, Gott ist gut, natürlich wird er sie gesund machen. Und dann komme ich irgendwann heim vom Krankenhaus, wo sie heimgegangen war, und dann spricht mich dieser Kalender an und da steht, Gott ist gut. Und ich habe einfach gehadert und habe gesagt, du bist du gut? Wenn du gut bist, warum nimmst du dann meine Frau? Na, du hast ja so viele Leute, die unterwegs sind, um sich für Ehen einzusetzen. Natürlich, du kannst dir das ja leisten, sie einfach wegzunehmen, mein Gegenüber wegzunehmen, eine großartige Mutter wegzunehmen, eine wunderbare Oma wegzunehmen. Du bist gut, hä? Also, wisst ihr, ich musste das rausschreien. Und ich sag euch, die theologische Begründung davon ist die, dass ich denke, wenn Jesus am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann darf ich das auch sagen, dass ich mich verlassen fühle von ihm. Und ich habe ihm das gesagt. Am vierten Tag bin ich aufgewacht. Und habe gedacht, ich will nicht undankbar sein. Wir hatten 37 Jahre zusammen und diese Frau war wirklich großartig, was ich 20 Jahre halt irgendwie so ein bisschen verpasst hatte, aber es war so eine großartige Frau, dass ich gedacht habe, ich möchte Gott an jedem Tag meines restlichen Lebens danken, dass er mir diese Frau zur Seite gestellt hat. Und es hat geholfen und dann ging's sukzessive einfach aufwärts. Es war dann noch nach 2 Monaten ein Gespräch mit meinem Sohn David, also unsere Kinder sind alle gläubig und die Schwiegerkinder auch. Und der David hat mich mal besucht, also wohnt ja nebendran. Und ich habe gesagt, David, wie ist denn das für dich mit der Mama? Und dann hat er gesagt, weißt du, Papa, die Mama war der liebevollste Mensch, den ich je gekannt habe. Und deswegen wünsche ich niemanden mehr als ihr, schon jetzt bei Jesus zu sein. Und es hat mich so ein bisschen geärgert, aber es hat mich auch irgendwie tief berührt, muss ich sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, und was ist mit uns? Was ist mit uns, die wir zurückbleiben? Ich habe so eine wunderbare Frau verloren und ihr so eine tolle Mama. Und so, eure Kinder so eine tolle Oma. Und dann hat er gesagt, habe ich auch drüber nachgedacht, Papa, die Mama hat im Himmel bestimmt noch genug Zeit, das alles nachzuholen. Dann habe ich gedacht, das ist gut, so will ich es auch sehen. Ganz ehrlich, ich habe mich Ende Januar letztes Jahr dafür entschieden, das so zu sehen. Also ich habe auch 2 Bücher gelesen, die mir eine ganz große Hilfe waren. Eins liegt da hinten, Wenn die Liebe Trauer trägt. Das ist geschrieben von einer Frau, die ihren Mann verloren hat und von einem gläubigen Psychotherapeuten, der einfach so auch Seelsorger ist. Das hat mir unglaublich geholfen und ein anderes Buch von einem amerikanischen Seelsorger namens Larry Crabb, Wenn Gott unsere Wünsche nicht erfüllt. Also diese beiden Bücher und das Gespräch mit dem David haben mir wirklich extrem geholfen. Und ich habe, weil ich ein sehr extrovertierter Mensch bin, habe ich mit sehr vielen Menschen über diesen Verlust geredet. Deswegen habe ich Ende Januar einfach wieder eine Perspektive gehabt für mein Leben und habe wirklich, wenn ich an die Bärbel gedacht habe, da ist ganz viel Liebe, da ist ganz viel Dankbarkeit beim Gedanken an ihr. Und der Schmerz ist einfach sukzessive immer weniger geworden. Und ich denke, ihr geht's wunderbar. Sie würde nicht zurück wollen. Ja, so bin ich damit umgegangen.
Ja. Und Gott hat dich aber nicht verlassen.
Ja, er hat mich nicht verlassen, ja.
Dir zur Seite gestanden, ist weiter mit dir gegangen.
Das stimmt.
Und wie hat er denn auch noch reagiert und gehandelt?
Ja, ich erzähle noch kurz ein Erlebnis. Wir sind jeden Abend umschlungen irgendwie. Also ich habe immer meinen Arm um sie gelegt. An einem Abend habe ich mich einfach so verlassen gefühlt. Ich entschuldige mich nicht für meine Tränen übrigens, nicht, dass ihr denkt. Und dann ist mir ein Vers eingefallen aus Jesaja, ich glaube, es ist Jesaja 49, da hatte ich ein halbes Jahr vorher zweimal dieselbe Predigt gehört von Timothy Keller. Den schätze ich sehr. Der hat über diesen Vers gepredigt, wo Zion sagt, verlassen hat mich der Herr, vergessen hat mich Jahwe. Und dann sagt Gott, selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen würde, ich werde euch niemals vergessen oder verlassen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Und dieser Vers ist mir in den Sinn gekommen und ich habe gedacht, du hast mich nicht vergessen, du hast mich nicht verlassen. Ja, und war einfach getrost, dass es mit meinem Leben weitergeht. Und ich habe dann irgendwann einige Zeit danach bei einer Witwe angerufen, die mir ein Kondolenzschreiben geschrieben hatte. Ich hatte ihr, 4 Jahre vorher war ihr Mann heimgegangen, den ich sehr geschätzt habe, der mich auch zu Seminaren in seine Gemeinde eingeladen hatte, angerufen und wir haben miteinander telefoniert. Und ich wollte mich eigentlich im Wesentlichen bedanken, aber aus diesem Gespräch ist ein 1,5-stündiges Gespräch geworden und wir haben gemerkt, dass wir unglaublich ähnlich ticken. Sie hat mir gesagt, dass sie ein ganz großes Anliegen für Ehe hat, was mich total überrascht hat. Ich habe gesagt, weißt du, ich habe sogar so eine Paarberaterausbildung gemacht mit meiner Frau. Sagt sie, habe ich auch gemacht mit meinem Mann. Ich sage, wo denn? Wir haben es da und da gemacht. Und sie sagt, bei denselben Leuten haben wir es auch gemacht, 2 Jahre zuvor. Ich sage, ich habe ein totales Anliegen für Ehe. Ich habe auch bei Eheseminaren schon mitgearbeitet. Und ich habe gedacht, das ist unglaublich. Ich habe sie gefragt. Ich sage, ich habe im September dieses Seminar, bei dem ihr wart, Ehepaare begleiten in Besenfeld. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, das alleine zu machen. Könntest du dir vorstellen, das mit mir zusammen zu machen? Und sie hat ja gesagt. Was ganz gegen ihre Natur ist. Und dann haben wir das, also dann haben wir, danach haben wir ganz viel Telefon, also nach dem Gespräch, das muss ich noch erwähnen, nach den 1,5 Stunden bin ich auf meine Knie gegangen und habe unter Tränen Gott angebetet und habe gedacht, jetzt ist was ganz Großes passiert. Danach haben wir, weil der Lockdown war der erste, hatte ich übermäßig, also viel mehr Zeit als sonst, weil ich sonst bin ich etwa 100 Tage im Jahr unterwegs zu solchen Sachen wie hier. Und da war ich halt bis von März bis August überhaupt nicht, nirgendwo. Und dann haben wir uns mal zwischendrin 14 Tage getroffen und da haben sehr viel telefoniert, jeden Tag so um die 3 Stunden auf den ganzen Tag verteilt und auf die Nacht verteilt. Und haben gemerkt, dass unsere Herzen wie im Gleichklang schlagen, was mich unglaublich überrascht hat, dass es sowas gibt. Und nach einem halben Jahr war schon so eine große Vertrautheit da, die ich mir nicht nochmal hätte vorstellen können. Und im September haben wir dieses Seminar zusammen gemacht und es war so, als ob wir nichts anderes gemacht hätten sonst. Im Sommer haben wir uns mal 14 Tage, war ich mal bei ihr, wo wir das Seminar vorbereitet haben, tagsüber sind wir Fahrrad gefahren und so und haben einfach gemerkt, dass es zwischen uns so gut passt und dass da einfach eine Beziehung ist. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, in gut 2 Monaten wollen wir heiraten. Die Frau heißt Susanne Gutknecht und ja, ist genauso alt wie ich, wenn man davon absieht, dass sie 24 Stunden vor mir geboren ist. Ist ziemlich so alt wie ich. Und wir haben einfach, uns verbindet so viel. Und unsere Kinder freuen sich auch. Und wir freuen uns sehr, dass Gott uns sowas nochmal schenkt.
Was hat dich bewegt oder wie hast du es umgesetzt, ein guter Vater zu sein? Meist machen ja die Kinder 80% das nach, was die Eltern vorgelebt haben.
Also ich muss sagen, ich habe mir das ganz bewusst vorgenommen, weil ich wirklich so drunter gelitten habe, dass ich irgendwann sagen musste, ich weiß dermaßen wenig über meinen Vater, dass ich das einfach anders machen wollte. Es war mir auch total wichtig bei jedem Kind, also körperlich irgendwie die mal in den Arm zu nehmen, ihnen zu sagen, dass ich sie lieb habe. Das habe ich wirklich sehr, sehr regelmäßig gemacht. Ich habe morgen Nachmittag oder morgen Vormittag oder morgen Abend werde ich erzählen, dass ich auch, als sie ein bisschen älter waren, auch viel falsch gemacht habe und wie ich das irgendwie wieder gut machen konnte. Aber ich habe das, es war wirklich eine bewusste Entscheidung. Du hast vollkommen recht. Meistens macht man das nach, was man gesehen hat. Also mein Vater hat es bei seinem Vater nie gesehen. Deswegen, ich mache ihm da keinen Vorwurf, dass er so war, wie er war. Außerdem war er im Krieg und ich will mir das noch nicht mal vorstellen, wie das ist, was man da erlebt und dass man da seine Emotionen wegschließt, glaube ich. Das ist echt normal. Also das ist einfach, sonst kann man nicht überleben. Aber ich hätte es mir schon irgendwie anders gewünscht und ich habe eine sehr offene Beziehung zu meinen Kindern und habe eine sehr gute, enge Beziehung zu meinen Kindern, wo die erwachsen sind und habe mich auch, aber das werde ich morgen noch sagen, mich bei jedem auch wirklich ausführlich entschuldigt für Dinge, die ich irgendwann mal durch irgendwas verstanden habe, wo was schiefgelaufen ist. Ich wollte es richtig machen, aber ich habe nicht alles richtig gemacht, leider. Ich glaube, das geht vielen von euch auch so. Aber es ist war eine bewusste Entscheidung. Das ist die hauptsächliche Antwort. Ich habe übrigens, um die Zeit zu nutzen, hier rechts ein paar Bücher hingelegt. Auf ein paar möchte ich besonders hinweisen. Auf das eine, das morgen wichtig sein wird, Mach mich stark fürs Leben, was nur Väter ihren Kindern geben können. Das würde ich mir wünschen, dass das alle Leute mal lesen, die entweder Väter sind oder einen Vater haben oder hatten, und das sind ja die allermeisten von euch. Dann habe ich meine 3 Zeugnisbücher, Ich wollte einfach glücklich sein, Ich bin wirklich geliebt und Ehe ihr euch trennt, die gibt es zu einem Sonderpreis für 1,90 statt 2,50. Und was ich jedem Ehepaar echt total ans Herz legen würde, ist dieses Buch Heilig werd am längsten. Das ist ein Eheandachtsbuch für Ehepaare. Es hat 52 Andachten, 52 deswegen, weil das Jahr 52 Wochen hat. Und es ist also so gedacht, dass man das einmal in der Woche zusammen liest, diese 3 oder 4 Seiten, Lesezeit 6 bis 8 Minuten. Und es kann einfach euch Impulse geben. Und wenn ihr das durch habt, dann fangt wieder von vorne an, weil dann habt ihr das meiste schon wieder vergessen. Und es sind wirklich ganz tolle, praktische, geistlich tiefgehende und sehr persönliche und ehrliche Impulse, die ich also ganz toll finde. Wirklich war Heilig werd am längsten, wo so ein kleiner Stapel da ist. Und die anderen, die sind auch wirklich gut, da sage ich morgen vielleicht noch was dazu.
Ja, ich würde mal eine Frage noch haben. Du hattest davon gesprochen, dass in der Anfangszeit oder in den Anfangsjahren manches dann einfach so funktioniert hat. Hattest du neben der Gemeindearbeit noch eine Berufstätigkeit? Du hattest ja studiert, hast du das gemacht?
Nee, ich habe nur 2 Semester studiert, dann ist der Zivildienst dazwischen gekommen und zwischen Beginn des Zivildienstes und Unterbrechung des Studiums bin ich zum Glauben gekommen und dann waren diese Fächer für mich keine Option mehr. Ich hätte da keinen Beruf draus machen wollen. Ich habe das wirklich aus persönlichen Gründen gemacht und habe nur die Vorlesungen besucht, die mich persönlich interessiert haben. Ich wollte da gar keinen Beruf draus machen. Ich habe dann was total anderes gemacht. Da kam ich wirklich wie die Jungfrau zum Kind dazu. Ich bin Arzthelfer von Beruf gewesen, was ich 20 Jahre ausgeübt habe. Und seit 2003, also ich habe 1994 angefangen, überörtlich auch Vorträge zu halten und Seminare zu halten, weil mir einfach das, was wir in der Gemeinde erlebt haben, das war vielen anderen Gemeinden, für viele andere Gemeinden echt eine Hilfe. Deswegen bin ich, wenn mich irgendjemand gehört hat, sagt, Mensch, musst du auch mal zu uns kommen. Und dann bin ich dann von der Stiftung der Brüdergemeinden, also Freie Brüdergemeinden, gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Das war 2002. Und das habe ich dann ab 1. Januar 2003 gemacht. Und es macht mir ganz viel Freude, einfach Gemeinden zu helfen, Einzelnen irgendwie zu helfen, irgendwie die voranzubringen. Und ja, genau. Also ich war da schon, glaube ich, 43, als ich in vollzeitlichen Dienst gegangen bin. Ich schon eine Weile berufstätig gewesen, ganz normal, neben meinem Beruf, neben dem Ältesten und neben Familie. Und es war einfach, ich habe irgendwann gemerkt, es wird einfach zu viel, es wächst mir alles über den Kopf. Besonders als ich dann zu dem Zeitpunkt schon 30 Tage im Jahr etwa unterwegs war zu Seminaren, neben meiner Berufstätigkeit. Und das war einfach zu viel.
Wenn du von der Zeit berichtest, als du für die Gemeinden gearbeitet hast, berufstätig warst und in dieser Zeit in der Ehe, die so beschrieben hast, als es hätte besser sein können. Mhm. Was würdest du anders machen heute?
Also würde ich sagen, wärst du doch zu Wolfgang und Bärbel mal gegangen. Also wir hätten uns einfach mal Hilfe suchen können, aber wir haben uns irgendwie, was ich halt heute ganz oft irgendwie sehe, Leute schämen sich, mit irgendeinem Problem zu irgendjemandem zu gehen, weil sie denken, sie sind die Einzigen auf der Welt, die dieses Problem haben. Und das finde ich ein echt großes Problem. Also wir hätten uns einfach Hilfe suchen können. Also es war relativ bald, nachdem ich im vollzeitlichen Dienst war, dass es mit unserer Ehe sich total verändert hat. Also ziemlich, ziemlich bald danach. Und also wenn wir das jemandem geschildert hätten, der ein bisschen Ahnung hat, dann hätte er das ganz gut. Also für uns wäre das eine Kleinigkeit gewesen, das muss ich echt sagen. Wenn wir uns dieses Problem geschildert hätten, nach dem, was wir danach wussten. Wirklich, das waren einfach total überzogene Erwartungen. Das waren die Prägung, hätten wir uns angeguckt aus der Kindheit, wie das irgendwie zusammenführt und was das mit uns gemacht hat. Und auf solche Dinge sind wir halt hochgradig sensibilisiert worden, nicht nur in unserer Ausbildung, auch das, was wir gelesen haben und wo wir einfach jetzt über viele Jahre Erfahrung gesammelt haben. Deswegen, ich denke immer, ich glaube, man kann 95% aller Ehepaare kann man wirklich helfen, wenn sie bereit sind, sich helfen zu lassen. Es gibt manchmal sehr, sehr schwierige Fälle, wo Gewalt im Spiel ist oder irgendeine extreme Sucht, wo es echt schwierig wird. Aber normalerweise kann man echt helfen. Aber die Leute schämen sich, Hilfe zu suchen. Und ich würde mir wünschen, dass in Gemeinden so eine Offenheit ist, dass man sagen kann, wir haben ein Problem. Deswegen habe ich dieses Ehebuch geschrieben, Ehe euch trennt, das soll einfach zeigen, da berichten nicht nur wir, sondern drei andere Ehepaare, die wir gut kennen, von schwierigen Ehen und wie die wieder gut geworden sind. Also das würde ich anders machen. Ich würde einfach sagen, wir müssen mal irgendwo hingehen.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Wolfgang, für dein Zeugnis, für das, was du uns heute Abend erzählst.